Fritz. Podcast.
Jonte Weiland. Trackback.
Damit sind wir mittendrin in der Show mit Internet und so. Und wir sprechen jetzt über Behinderung. Das ist in unserer Gesellschaft immer noch oft ein heikles Thema. Zum Teil wissen Nichtbehinderte eben nicht, wie sie mit Menschen mit Behinderung umgehen sollen, fühlen sich dann unsicher. Manchmal führt das dann, habe ich so das Gefühl, zu so einer Überkorrektheit oder Bevormundung. Oft ist das, glaube ich, gar nicht böse gemeint, aber vielleicht begegnet vielen das Thema Behinderung auch einfach zu selten, als dass sie da jetzt einen ganz lockeren Umgang mit lernen könnten. Und auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, es ist nicht jeder Mensch mit Behinderung dazu verpflichtet, jetzt gleich Botschafter für den korrekten Umgang und gutes Miteinander zu sein und immer darauf zu achten, allen zu erzählen, wie es denn geht. Es gibt aber Menschen mit Behinderungen, die sich den Fragen stellen, die aufklären wollen und dann kommen dabei so tolle Projekte raus wie von Jan, der ist 19, kommt aus der Nähe von München und steckt hinter dem YouTube-Channel So Behindert.
Stell dir vor, du bist behindert und dein Leben ist anders als das aller anderen.
What the fuck, aber so krass ist es auch nicht, behindert zu sein.
So hört sich das dann an in den Videos von Jan. Wir wollten aber keine Videos im Radio hören, sondern haben Jan vor der Sendung angeskypt und mit ihm gesprochen.
Hallo zusammen.
Ganz kurz zusammengefasst, beschäftigst du dich bei So Behindert ja mit allen Fragen rund um Behinderung. Warum hattest du jetzt das Gefühl, dass du diese Fragen beantworten musst?
Im Grunde war die Intention dahinter, erstmal den YouTube-Channel aufzumachen, weil ich habe gerne YouTube geschaut und das war eine technische Herausforderung für mich in erster Linie. Und ich programmiere, ich blogge und ich habe dabei gemerkt, naja, da sieht man ja nie, dass ich behindert bin. Und als ich dann in Richtung Video ging, fiel mir so auf, ja, da sieht man, dass ich behindert bin. Und daraus resultierte dann, dass ich mich mal umgeschaut habe, was gibt's denn eigentlich zu Behinderung? Und da habe ich reichliche Lehre im Netz gefunden und habe von dem her mir gedacht, naja, wieso rede ich nicht mal darüber, weil mit dem Thema gehe ich sowieso relativ locker um.
Du hast auch gesagt, du willst es auch ein bisschen anders angehen als zum Beispiel das Fernsehen, was immer so den armen, kleinen Vorzeigebehinderten zeigt. Du gehst unglaublich locker mit dem Thema und du ärgerst dich jetzt ja auch zum Beispiel grundsätzlich darüber, nicht darüber, wenn jemand Spasti sagt, obwohl du selber halt eine Spastik hast. Versuchst aber auch aufzuklären, was das bedeutet, dieses Wort. Glaubst du denn, diese Lockerheit, die du mitbringst, fehlt manchmal im Umgang mit Menschen mit Behinderung?
Ich denke schon und das ist ja auch der Gedanke dahinter, quasi das Thema einfach mal locker anzugehen, weil im Fernsehen, du hast gerade Vorzeigebehinderter gesagt, ich würde es eher als Klischeebehinderter bezeichnen, weil ich habe in den vergangenen Jahren auch einige andere Behinderte kennengelernt und da ist es relativ selten so, dass die keinen Mut, keinen Lebenswillen haben, wie es ja meiner Meinung nach häufig im Fernseher dargestellt wird und folglich denke ich, man erreicht auch insbesondere eine jugendliche Zielgruppe, die ja auf YouTube sehr viel schaut, mehr mit Spaß und Humor.
Du bist ja selber noch Jugendlicher, also von daher sprichst du ja auch genau deine genau. Zielgruppe an. Du sagst auch, und ich habe das selber auch in meinem Bekanntenkreis, wenn ich mit Menschen mit Behinderungen zu tun habe, sagst auch, selbst die meisten Menschen mit Behinderung gehen einfach sehr locker auch damit um. Aber es wird halt eben nicht so dargestellt.
Ja, genau. Und das möchte ich halt mit diesem Projekt im Endeffekt so in dem Rahmen, wie ich eben die Leute erreichen kann, in dem Rahmen möchte ich das ein bisschen anders halt mal darstellen. Nämlich, ich möchte auch künftig mit anderen Behinderten mal vor der Kamera sein, die jetzt vielleicht mehr behindert sind als ich, um es kurz zu erklären. Bei mir ist im Endeffekt so, ich humpel halt und mein rechter Arm ist ein bisschen eigenartig von der Bewegung. Aber ich kann vieles im Leben kompensieren, was durch die Behinderung halt nicht ganz so leicht auf den ersten Blick scheint. Aber ich habe auch halt Freunde, die sitzen im Rollstuhl und die können halt bis auf Reden kaum was anderes selbstständig machen und halt auch aus verschiedenen Blickwinkeln mal diese Art von Leben zu zeigen und zu zeigen, dass trotzdem so vieles nicht geht, doch sehr vieles geht und man vieles auch kompensieren kann.
Trotzdem so viel nicht geht, geht sehr viel. Das bringt das, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Ich fand auch sehr toll das Video, wo du erklärst, wie du mit einer Hand Computer zocken kannst, Battlefield und Minecraft zum Beispiel, weil die andere Hand, du hast es gerade eben gesagt, in dem Fall, sagen wir es wie es ist, nicht mitspielen will. Du rufst ja auch deine Zuschauer auf, dir Fragen zu stellen. Gibt es eine Grenze bei den Fragen, die man dir stellen darf oder beantwortest du erstmal alles?
Ich schaue es mir prinzipiell alles gerne an und beantworte auch möglichst viel. Klar, irgendwo gibt es bestimmt mal eine Grenze, aber auch so im Umgang, so im echten Leben, wenn man es das mal so nennen möchte, also nicht im Netz, habe ich auch kein Problem, im Grunde fast jede Frage zu beantworten zu dem Thema.
Also seid offen zu Jan, dann ist er auch offen zu euch. Ich glaube, das ist echt ein ganz tolles Projekt und eine Chance auch, wenn man wirklich Fragen hat und sich vielleicht im Alltag, wenn man jetzt einen Menschen mit Behinderung vielleicht in der S-Bahn sieht, vielleicht auch nicht zu traut zu fragen, als es einem unangenehm ist. Bei dir kann man das tun. Du hast jetzt gut 150 Abonnenten. Dein Video mit den meisten Views liegt, glaube ich, so bei um die 900. Bist du zufrieden bis jetzt mit der Resonanz oder willst du irgendwann Gronkh und Waititi vom Thron stoßen?
Ja, wir sind jetzt auch erst Anfang August gestartet. Folglich, finde ich, läuft es schon ganz gut. Leute wie ihr werdet ja anscheinend jetzt auch auf uns aufmerksam.
Ja, sehr gerne.
Und ich habe schon von anderen YouTubern die eine oder andere Anfrage bekommen, ob man da vielleicht mal was zusammen machen möchte, weil sie die Idee gut fänden. Also bislang läuft es super, finde ich. Und desto mehr Reichweite man hat, desto schöner natürlich. Aber so ein Ziel, dass ich sage, dort muss es hin, gibt's nicht. Das ist mehr quasi so ein Spaßprojekt und zielt halt darauf ab, natürlich möglichst viele Leute zu erreichen, aber ohne konkretes Ziel.
Läuft also ganz gut und von mir gibt's auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung für so behindert. Schaut euch die Videos von Jan mal an, stellt ihm gerne Fragen, er ist offen, dann könnt ihr auch offen sein und dann klappt das schon mit den millionenfachen Abonnenten, Jan, da mache ich mir keine Sorgen. Den passenden Link findet ihr bei uns im Blog unter trackback.fritz.de und Jan, dir vielen Dank erstmal für so behindert, für den Channel und natürlich auch fürs Gespräch.
Ich danke fürs Interview.
Ciao. Tschüss. We'll be right back. Mensch, das macht Spaß. Das macht richtig gute Laune. Hat mir sehr gut gefallen. Professor Click, Wire and Flashing Lights war das. Und das Tolle daran ist, das war Netzmusik. Das heißt, im Blog zur Sendung trackback.fritz.de könnt ihr euch das kostenlos runterladen. Professor Click, dem könnte auch ein Durchbruch gelungen sein, der vielleicht auch abfärbt auf andere Netzmusik. Denn theoretisch ist es ja schon seit Jahren möglich, dass Netzmusik auch kommerziell genutzt werden kann. Zum Beispiel jetzt für Werbespots, auf Firmen-Events oder wo auch immer. Aber dann soll halt laut dieser berühmten CC-Lizenz, die wir ja oft hier thematisieren, eben auch Geld fließen an die Künstler. Im Gegensatz dazu, wenn ihr euch jetzt das als Privatperson runterladet. Wurde bis jetzt selten gemacht, also von Wirtschaftsunternehmen das Ganze genutzt. Aber jetzt hat Nokia als einer der ersten großen Player eben auf diesen gerade gehörten Professor Click zurückgegriffen, weil wir es gerade gehört haben, wissen wir auch warum. Die haben nämlich die Musik für einen Werbespot zum neuen Smartphone von denen eingekauft. Vielleicht ist das eine gute Entwicklung für die ganze Netzmusikszene. Für euch, das habe ich aber betont, gibt es den Song, den ich gerade auf jeden Fall an diesem grauen Abend sehr aufheiternd und erhellend fand, immer noch gratis. Und im Blog zur Sendung trackback.fritz.de findet ihr den passenden Link dazu.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Kommen wir nun zu dem Punkt, den wir hier bei Trackback Link-Tipps nennen. Funktioniert so ganz einfach. Wir finden die ganze Woche über Links im Netz und ein paar davon, die schaffen es dann hier in die Sendung, weil wir eben denken, das könnte für euch auch interessant sein. Und unsere Link-Tipp-Fee Wayne Schlegel, die stellt euch die Link-Tipps dann hier an dieser Stelle vor.
Überwachung für jedermann? Offenbar kein Problem, wenn ihr genug Geld auf dem Konto habt. Diese Woche machte die Meldung die Runde, dass offenbar mehrere Unternehmen Technik anbieten, die es möglich macht, Handys zu orten, und zwar nur mit Hilfe der Handynummer. Ausgenutzt wird dabei ein Schwachpunkt in der globalen Netzstruktur. An wen die Technik verkauft wurde, ist nicht klar, aber ein mulmiges Gefühl bleibt bei der ganzen Angelegenheit. Auf heise.de und bei netzpolitik.org könnt ihr die genauen Hintergründe nachlesen. Ein mulmiges Gefühl bekommt der eine oder andere auch, wenn er das Wort Drohne hört. Andere feiern die Möglichkeiten der Drohnen. Schon Amazon hatte ja vor kurzem mit der Meldung für Aufsehen gesorgt, dass Drohnen bald Pakete zustellen könnten. Viel rumgekommen ist dabei nicht. Jetzt hat Google gekontert und ein erstes Video von einem Prototypen veröffentlicht. Eine Drohne, die selbstständig Lieferungen zustellen kann. Bis das Ganze im Alltag ankommt, wird es, das gibt auch Google zu, noch eine Weile dauern. Ob das wieder nur heiße Luft ist? Auf Cashys Blog findet ihr ein Video der Drohne und Hintergrundinfos. Eine andere Revolution erreichte diese Woche die Smartphones. Also vielleicht. Zumindest war die Begeisterung im Netz groß, als Instagram seine neue App Hyperlapse vorgestellt hat. Mit der App könnt ihr Zeitraffer-Videos aufnehmen. Der eigentliche Clou ist aber, die App nutzt die Bewegungssensoren im Handy und berechnet das Video so, dass es nicht mehr wackelt. Die Ergebnisse können sich sehen lassen und Wired behauptet sogar, dass ihr damit $15,000 für teures Video-Equipment sparen könnt. Schaut euch die App fürs iPhone doch mal an. Auf curve.de findet ihr einen ausführlichen Test und in Cashys Blog erfahrt ihr, wie ihr in die geheimen Einstellungen kommt.
Dieses Hyperlapse, das solltet ihr euch mal anschauen, das ist wirklich spannend. Und wenn man einige Menschen im Netz glauben darf, dann könnte das der neue Shit werden. Schaut's euch mal an, ihr findet alle Links, die Wayne euch gerade vorgestellt hat, bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de zum Nachklicken. So, ihr habt Geld über, zumindest im Idealfall, und andere haben wieder zu wenig Geld. Dafür haben die mit dem wenig Geld aber gute Ideen. Und genau um dieses Problem zu lösen, gibt's Crowdfunding. Die ganze Woche haben wir euch bei Fritz Crowdfunding Projekte aus Berlin und Brandenburg vorgestellt, wie zum Beispiel Kinko.me. Bei Kinko.me geht es ganz kurz gesagt um verschlüsselte E-Mails, und einer der Köpfe dahinter, hinter Kinko.me, ist Michael Prinzinger, und mit ihm habe ich vor der Sendung schon mal gesprochen.
Hi Jonte.
Ich habe in so einem tollen Uniseminar mal gelernt, eine gute Idee muss in einem Satz zusammengefasst werden können. Kannst du das bei Kinko.me?
E-Mail-Verschlüsselung so einfach, dass es jeder Mensch hinbekommt.
Ah, okay. Und das Ganze funktioniert mit so einem kleinen Stück Hardware, das man auch mitgebracht, kannst du mir einmal geben.
Na klar.
Das ist hier so eine kleine Box, die verschlüsselt im Prinzip meinen E-Mail-Verkehr. Ist genau. So groß, weiß ich nicht, wie ein Handy ungefähr, ein bisschen kleiner. Wie funktioniert es genau?
Du schließt die Box bei dir zu Hause an deinen Router an, also da, wo auch zum Beispiel dein PC angeschlossen ist.
Wo mein Internet rausfällt.
Wo dein Internet rausfällt, genau. Ganz genau. Und dann richtest du die Box einmal ein auf dieselbe Weise, wie du einen E-Mail-Client einrichten würdest. Also zum Beispiel Outlook oder Thunderbird oder das auf deinem Smartphone.
Ja.
Und danach, wenn du eine E-Mail schickst über deinen E-Mail-Client oder über ein Webmail, dann geht die E-Mail zuerst an die Box, wird dort verschlüsselt. Das heißt, der Text, den du geschrieben hast, wird durcheinander gewürfelt, sodass sie niemand mehr lesen kann. Und in dieser Form geht die E-Mail dann an deinen E-Mail-Provider, zum Beispiel GMX oder web.de. Und dann schickt der das normal weiter an den Empfänger, dem du schreiben wolltest. Der Empfänger bekommt die E-Mail auch durcheinander gewürfelt und hat dann auch wieder verschiedene Möglichkeiten, die wieder in Klartext zu machen.
Das ist ja ein wichtiger Punkt. Braucht die andere Seite, also der Empfänger, dann auch so eine Box?
Ist eine Möglichkeit. Der Empfänger oder die Empfängerin kann so eine Box benutzen. Wir benutzen aber offene Standards, sowas wie PGP, wem das was sagt. Das heißt, deine Empfängerin kann auch jedes andere beliebige PGP-Verschlüsselungsprogramm benutzen zum Entschlüsseln. Und das ist was Besonderes, was wir uns überlegt haben. Wenn jetzt die Freundin, der du schreibst, sagt, sie will keine Box und die Software ist ihr zu kompliziert, dann hast du eine Möglichkeit, über deine Box ihr einen Invitation-Link, einen Einladungslink zu schicken, mit der sie auf deiner Box einen eigenen Account erstellen kann. Und dann könnt ihr auch verschlüsselt E-Mails austauschen.
Okay, zwei Fragen schließen sich an. So oder so muss aber derjenige, dem ich schicke, auch was machen. Er kann die nicht einfach so lesen.
Genau.
Und das andere ist, wie viele Leute kann ich auf meine Box einladen? Weil hinterher verkauft ihr sonst nur eine Box.
Wir haben jetzt mal ein bisschen getestet. 10
okay.
Geht auf jeden Fall.
Okay. Soll dann auch übrigens auf mobilen Geräten funktionieren.
Genau.
Lasse ich jetzt erstmal so stehen. Muss man, glaube ich, nicht ganz genau erklären, wie es dann funktioniert. Geht aber dann auch. Jetzt gibt es ja zwei Typen von Menschen, für die das interessant sein könnte. Die einen, die sagen, ich kenne mich nicht damit aus, möchte aber trotzdem gern verschlüsseln. Und die anderen, die sind ja auch fast härter zu überzeugen, die sich damit auskennen und dir dann jeden falschen Programmcode um die Ohren hauen. Ist die Verschlüsselung bei euch wasserdicht? Beziehungsweise kann das auch jeder überprüfen, der sich jetzt damit auskennt und sagt, ich möchte gucken, funktioniert das überhaupt, was die mir da versprechen?
Genau, wir sprechen explizit beide Zielgruppen an. Die, ich nenne es jetzt mal Nerd- oder Hacker-Zielgruppe, die holen wir damit ab, dass unsere Software komplett frei und Open Source ist. Das heißt, jeder kann sie runterladen, kann den Code durchschauen, kann den selber verändern, überprüfen, checken, ob das der auch wirklich das macht, was wir behaupten, dass er macht. In dem Fall können sich die Leute, die sich das zutrauen, eben auch selber auf so einem kleinen Computer installieren und damit rumspielen.
Genau, das ist noch ein wichtiger Punkt, das haben wir gerade schon mal besprochen. Ich kann mir die Box im Prinzip auch selber bauen, wenn ich das denn kann.
Genau.
Ja, ich kann mir einen Raspberry Pi holen. Wer das kennt, weiß, was das ist. Alle anderen müssten es jetzt, glaube ich, googeln, sonst wird es zu weit und kann dann die Software installieren.
Wenn du es dir zutraust, Jonte, kannst du dir
komplett
selber zusammenbauen.
Es ist, glaube ich, ganz einfach drauf zu kommen, wie ihr jetzt auf diese Idee gekommen seid. Der Überwachungsskandal ist, glaube ich, das große Schlagwort. Jetzt ist aber leider so, dass es viele Menschen nicht so richtig zu interessieren scheint. Die sagen, ach Mensch, ich habe ja nichts zu verbergen, ist so dieser Klassiker. Eure Box ist ja dazu mit fast 200 Euro noch recht teuer.
Ja.
Wie versucht ihr jetzt die Menschen zu überzeugen, dass Verschlüsselung und damit euer Projekt eben auch wichtig ist?
Ja, wir benutzen explizit zum Beispiel viele Social Media, wie jetzt Facebook und Twitter, um die Leute anzusprechen, die sich normalerweise nicht so sehr mit dem Thema beschäftigen. Die anderen kennen sich ja eh schon aus und wissen Bescheid. Und da machen wir auch durchaus politische Aufklärungsarbeit, dass wir den Leuten zum Beispiel erklären, sei dir im Klaren, dass wenn du über E-Mail über deine finanzielle Situation sprichst, dass das irgendwann bei einer Organisation wie der Schufa landet und du zum Beispiel später mal keinen Handyvertrag mehr bekommst oder keinen Kredit, wenn du ein Haus bauen willst. Genauso, wenn du über deine Gesundheit redest mit Freunden über E-Mail in Klartext, kann das irgendwann auch an den falschen Stellen landen und du kriegst zum Beispiel keine private Krankenversicherung, weil die sagen, oh, der hat ja eine Depression oder eine chronische Krankheit. Ja, oder vielleicht sogar, wenn es bis zu einem Arbeitgeber geht, der dich dann nicht einstellt, weil es sieht, finanzielle Situation gefällt mir nicht, Gesundheitssituation gefällt mir nicht. Das heißt, jeder Mensch hat durchaus Sachen, die nicht alle angehen. Und genau dafür ist halt E-Mail-Verschlüsselung eine super Möglichkeit, sich da zu schützen.
Also es muss wehtun, das ist ja auch so der allgemeine Tenor. Noch tut's nicht weh, aber vielleicht sollte man sich schon vorher Gedanken darüber machen, bevor es halt wehtut, diese Überwachung. Ihr habt euch ja auch ein vergleichsweise hohes Ziel gesetzt, 275.000 Euro. Das ist ja eine ganze Menge, gerade für ein Crowdfunding-Projekt. Im Moment stockt so ein bisschen, 20 Tage sind noch ungefähr Zeit. Wie optimistisch bist du, dass das Geld zusammenkommt?
Ja, wir müssen uns jetzt ordentlich ins Zeug legen. Ich bin jetzt schon auf einigen Konferenzen angemeldet, wo ich das nochmal vorstelle. Wir reden mit Zeitungen, vielleicht schaffen wir es sogar ins Fernsehen. Wir gehen auf viele Veranstaltungen, die die Thematik berührt und versuchen halt wirklich die Leute zu erreichen. Dann haben wir noch ein kleines Geheimnis, was ich dir verrate. Wir arbeiten gerade noch an einem Spiel parallel, das auch im Prinzip ein bisschen politische Aufklärung macht. wo man dann, wo es eben ein bisschen um NSA und Verschlüsselung und sowas geht und den Kampf. Und da hoffen wir natürlich auch, dass das nochmal ein paar Leute erreicht.
Alles klar. Du bleibst optimistisch. 275.000 Euro ist eine Menge Geld. Es kann aber sein, dass das zusammenkommt. Kinko.me hat auf jeden Fall schon mal einen richtigen Ansatz, denke ich. Verschlüsseln muss einfacher werden. Genau. Ich glaube, das ist das, wo ihr hin wollt. Ob die Box jetzt zur E-Mail-Verschlüsselung wirklich Realität wird, entscheidet ihr am Ende selbst. Denn Michael und sein Team bitten um euer Geld, um die Box fertigzustellen. Und ich erwähnte das bereits, nicht nur Michael, sondern auch andere Menschen in Berlin und Brandenburg bitten um euer Geld für ihre Crowdfunding-Ideen. Wir haben euch die ganze Woche solche Ideen und die Menschen dahinter vorgestellt. Auf fritz.de/crowdfunding findet ihr alles passend. Also auch den Link zu kinko.me. Michael, vielen Dank.
Danke, Jonte.
Body Shop und Words of Happiness. Mit Happiness hat es aber nicht so viel zu tun, passt aber zum grauen Wetter. Netzmusik aus Frankreich ist das. Und gestartet ist Fresh Body Shop, Verzeihung, mal als Ein-Mann-Solo-Projekt von Pedro Rousseau. Mittlerweile hat er aber ein paar andere Musiker um sich geschart, ist durch ganz Frankreich getourt und hat einen Plattenvertrag in England. Ja, nicht schlecht für ein kleines Hobby, also so ein Ein-Mann-Solo-Projekt, was mal angefangen ist, jetzt Plattenvertrag in England. Ordentlich, wenn es euch gefallen hat, im Blog zur Sendung trackback.fritz.de findet ihr den Link zum Download. So, alles, was ihr braucht, ist eine gute Idee. Klingt so simpel, aber manchmal scheint es genau das zu sein. Wenn ihr eine gute Idee habt, dann bewerfen euch die Leute schon mit dem Geld, das ihr braucht, um die Idee an den Start zu bringen. Und im Netz heißt das dann Crowdfunding. Die ganze Woche haben wir euch bei Fritz Crowdfunding-Projekte aus Berlin und Brandenburg vorgestellt und auch geguckt, was aus anderen erfolgreichen Projekten geworden ist. Aber jetzt kommt der nächste Shit. Crowdfunding kommt auf die Bühne, aus dem Internet ins Real Life. Im September findet in Berlin das erste Crowdfunding-Festival statt, das heißt One Spark. und die Idee kommt, Überraschung, aus den Staaten. Fritz-Reporterin Liane Gruß hat sich angeschaut, wie das funktionieren soll. Dann lass mal hören, Liane, Crowdfunding auf der Bühne, wie soll's gehen?
Nach einem ganz einfachen Prinzip, 50 Teams haben da die Möglichkeit, ihre Projekte live auf der Bühne vorzustellen. Musikacts haben 15 Minuten Zeit, sämtliche Projekte aus den Bereichen Kunst, Innovation, Wissenschaft und Technologie, die haben 3 Minuten und dürfen dann in dieser Zeit auch alles machen, was sie wollen, sämtliche Hilfsmittel nutzen, die sie für die Präsentation brauchen. Das Ganze findet in der Platoon-Kunsthalle in der Schönhauser Allee statt. Und ganz wichtig und notwendig ist, ihr könnt dabei sein, ohne vorherige Anmeldung, ohne Karten. Geht da vorbei und unterstützt die Leute, denn ihr, das Publikum, stimmt dort darüber ab, welches Projekt wie viel Kohle bekommt.
Mitmachen klingt immer erstmal gut, ne? Ja. Wie läuft das dann mit dem Geld? Geben jetzt die Besucher, also wenn ich jetzt da hingehe, nehme ich meine Brieftasche vollgepackt mit und schmeiße denen das Geld hin, oder wie läuft die Verteilung da ab?
Zum einen gibt es einen festen Betrag von 35.000 Euro. Die sind in so einem großen Crowdfunding-Topf, der von Sponsoren und den Veranstaltern zur Verfügung gestellt wird. Und die werden während des Festivals an die Projekte aufgeteilt. Es gibt einen Sonderpreis von 10.000 Euro. Der geht an ein Berliner Projekt. Jeweils 1.000 Euro werden von einer Fachjury an das beste Projekt pro Kategorie verliehen. Und die restlichen 10.000 Euro, da kommt ihr ins Spiel, die werden vom Publikum verteilt. Und um das zu machen, ladet ihr euch vor eurem oder bei eurem Besuch die OneSpark-App runter. Und dann könnt ihr jedem der Projekte eure Stimme geben oder eben nicht. Die Kohle wird dann nach dem Stimmenverhältnis an die Projekte aufgeteilt.
Aber an dem Punkt bleibt mir mein Portemonnaie, wenn ich da hingehe, immer noch zu. Ne? Also ich habe ja noch kein Geld ausgegeben. Aber das ist ja der eigentliche Sinn vom Crowdfunding, dass wir und du und ich und alle irgendwie was geben. Das findet das auch noch statt?
Genau, diese Möglichkeit soll es auch noch geben. Aber daran arbeiten die Organisatoren vom OneSpark Crowdfunding Festival noch. Der Plan ist, dass die Homepage, auf der gerade die 50 Projekte vom Festival vorgestellt werden, zu einer Crowdfunding-Plattform umgewandelt wird. Und wer dann beim Festival ein Projekt entdeckt, das ihm gefällt, der kann nicht nur seine Stimme vor Ort abgeben, sondern auch selbst sein eigenes Geld dafür spenden.
Also endlich sind wir das Geld losgeworden. Ja. Gott sei Dank, du hast dir die Projekte ja schon angeguckt. Hast du einen persönlichen Liebling, was dir besonders gut gefällt?
Ja, also am neugierigsten gemacht hat mich die automatische Tätowiermaschine. Das soll ein Roboterarm sein, der ganz allein, ohne menschliches Zutun, Tätowierungen sticht. Also ich überlege mir die ganze Zeit, was könnte daraus folgen? Ne? Also irgendwer bietet einen Katalog an mit ganz vielen Motiven und am Ende rennt jeder mit dem gleichen Motiv rum.
Es sind ja sowieso alle tätowiert. Ich glaube, auch Fußballer bei der WM habe ich das gedacht. Ich konnte Fußballer ohne Tätowierung nicht mehr ernst nehmen. Vielleicht haben die ja schon so eine Maschine, ich weiß nicht. Die wird auf jeden Fall vorgestellt, live auf der Bühne und nicht im Internet. Crowdfunding-Projekte am 12. und 13. September werden insgesamt 50 solcher Crowdfunding-Projekte von diesen kreativen Menschen, von denen immer alle reden, vorgestellt beim Crowdfunding-Festival OneSpark. Und ihr könnt euch das angucken, kostenlos, darüber mitentscheiden, wie viel Geld die am Ende bekommen. Dann gebt ihr vielleicht doch wieder irgendwann Geld aus. Wenn ihr Lust habt, geht einfach vorbei in der Platoon-Kunsthalle in Berlin-Mitte. Den Link findet ihr auch nochmal bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Danke, Liane.
Bitte.
Fritz Trackback.
Facebook ist kaputt, also keine Angst, ist nicht wieder down, wie in der letzten Zeit ab und an mal. Aber eure Timeline, die zeigt euch nicht mehr das an, was ihr sehen wollt, sondern was ihr sehen sollt. Und schuld daran ist der Algorithmus, mit dem Facebook die Posts in eurer Timeline filtert und bewertet. Was heißt das jetzt konkret? Es wird euch eben nicht genau das angezeigt, was nacheinander gepostet wird von euren Freunden, wie zum Beispiel bei Twitter oder anderen Netzwerken, sondern es wird vorsortiert. Facebook entscheidet eben, was für euch wichtig sein soll oder könnte. Und dahinter, das ist eben dieser Algorithmus. Carsten Drees, vielleicht besser bekannt als Kasi, schreibt für Mobile Geeks und hat in einem Experiment versucht, Facebook zu überlisten. Mit ihm habe ich vor der Sendung über sein Experiment gesprochen.
Hallo, Jonte.
Du hast jetzt fast 2 Wochen auf Facebook nichts mehr geliked. Das Experiment hast du von der Bloggerin Ellen Morgan, sagen wir mal, übernommen. Was ist die Idee dahinter? Wie soll das Nicht-Liken die Timeline besser machen?
Sie hat damit angefangen mit diesem Experiment, weil sie von einem anderen Experiment gelesen hat, was genau das Gegenteil gemacht hat. Da wurde eben jeder Beitrag geliked und da hat sich der Newsfeed innerhalb von 2 Tagen so dramatisch verschlechtert. Und sie wollte eben mal gucken, vielleicht hat es dann eben den entgegengesetzten Effekt, wenn man es halt gar nicht mehr macht. Sie hat deswegen darauf verzichtet, weil sie das Gefühl hatte, der Newsfeed könnte dadurch angenehmer werden und hat auch gemerkt bei ihrem Experiment, dass es durchaus kommunikativer wird. Das ist also das, was man sehen kann, das, was man selber macht, wie man interagiert, das wird ansprechender.
Was heißt denn genau, um das ein bisschen besser zu verstehen, verschlechtert?
Also in diesem ersten Experiment, wo wirklich jedes Gefällt mir mitgenommen wurde, was man eben abgeben konnte, da waren viele Seiten. Was in Deutschland heftig ist, ist in Amerika eben BuzzFeed und Upworthy und solche Geschichten. Und der Kamerad, der das ausprobiert hat, der hat fast gar nichts anderes mehr gesehen. Von 10 Beiträgen, die ihm angezeigt wurden am nächsten Morgen, waren 8 oder 9 eben solche Seiten, wo dann auf Artikel verlinkt wurde, die nicht wirklich Mehrwert haben.
Also
untergelitten haben dann eben seine Freunde, seine privaten Kontakte, die viel weniger sichtbar waren.
Also es sind halt vielmehr die Abgründe des Internets in die Timeline gespült worden, als eben die Freunde, mit denen man ja in einem Social Network Kontakt haben möchte. Am Montag endet jetzt dein Experiment, du hast es zwei Wochen gemacht, den genauen Bericht können wir dann ja nachlesen. Aber verrate uns doch mal, hat's geklappt? Ist dein Newsfeed besser geworden?
Ich bin immer noch ein bisschen am Überlegen. Man hat ja auch nicht wirklich einen Maßstab, wo man jetzt irgendwie genau dran erkennen kann, das ist jetzt hier super geworden und das ist vielleicht immer noch schlimm. Aber ich bilde mir zumindest ein, dass ich relevantere Sachen angezeigt bekomme. Da ist also eben nicht mehr sehr viel von diesen Beiträgen dazwischen, wo man so ein Gefälligkeits-Like vergibt. Ist aber, wie gesagt, ein subjektiver Eindruck und der Newsfeed wird mit Sicherheit durch 2 Wochen nicht klicken, nicht auf den Kopf gestellt. Ich bilde mir aber auch ein, dass da ein paar Leute jetzt auftauchen, die ich entweder vorher gar nicht mehr auf dem Schirm hatte oder schon lange nicht mehr gesehen habe. Leute, mit denen ich befreundet bin, die mit Sicherheit auch nicht von mir ausgeblendet wurden, aber die irgendwie nicht stattgefunden haben. Da taucht jetzt doch hin und wieder mal einer auf.
Das ist doch schön, alte Freunde wiederentdecken, indem man diesen Algorithmus eben nicht füttert und nicht Facebook irgendwelche Daten gibt, die sie auswerten können, um dann den Algorithmus anzupassen. Wie hat sich denn dein Facebook-Verhalten sonst noch geändert? Das hast du ja auch schon gesagt, weil die Like-Funktion ist ja eine relativ einfache und schnelle Möglichkeit, seine Zustimmung zu signalisieren. Das ging bei dir jetzt ja nicht mehr.
Ganz genau. Da habe ich mir auch vorher, ehrlich gesagt, gar keine Gedanken drüber gemacht, bevor ich eben den Beitrag von dieser Illen gelesen habe. Und es ist wirklich so, man nimmt oft gar nicht mehr wahr, wenn man auf ein Foto stößt, meinetwegen ein neues Profilfoto, dann ist so schnell auf Gefällt mir geklickt, weil es gar nicht darum geht, dass das jetzt das sensationellste Foto der Welt ist, sondern weil man einem Menschen, den man mag, irgendwie vielleicht auch signalisieren will, ich kriege das hier mit, was du tust. Man sagt nicht großartig was, der freut sich über dieses Gefällt mir, weil er weiß irgendwie, juhu, die Leute mögen mein Foto und kriegen das mit, aber es geht gar nicht mehr darum, wirklich was erzählt zu haben. Und wenn man jetzt darauf verzichtet, dann muss man sich was überlegen. Ist es mir nichts wert? Muss ich der jetzt nicht signalisieren, dass ich das Foto gesehen habe? Wenn ich mich dafür entscheide, dann keine Ahnung, vielleicht ist es traurig, weil weniger Likes reinkommen für ein tolles Foto.
Oder du musst halt einen Kommentar schreiben.
Die Alternative ist, ich muss mich eben zu Wort melden. Und dann kommt man eben in den Bereich, wo man nicht sagt, ich habe das Foto gesehen oder tolles Foto. Meistens erzählt man eben mehr dann. Dann macht man sich Gedanken, ob die Haare toll aussehen, ob das Bild generell gelungen ist, was auch immer. Dann muss man sich eben schon einfallen lassen, warum ist einem das ein Gefällt mir denn überhaupt wert?
Kann man sagen, es macht das Ganze vielleicht wieder ein bisschen sozialer?
Ja, sozialer auf jeden Fall, kommunikativer. Ich merke auch eben, dass dann mehr nachkommt, weil niemand schreibt ja unter sein eigenes Foto, danke Kasi, dass dir das Foto gefällt. Aber wenn ich jetzt wirklich explizit auf irgendwas eingehe, was mir gefällt, dann kann das eben eine Diskussion oder eine Kommunikation anstoßen. Dann unterhalten wir uns vielleicht ein paar Minuten und das sind ein paar Minuten, die man mit einem Menschen verbracht hat, den man vielleicht schon lange mag und den das gar nicht mehr spüren lässt über eine lange Zeit.
Es klingt auf jeden Fall sehr interessant, klingt nach einer Möglichkeit, eure Timeline wieder sauber zu bekommen. Facebook hat man ja auch das Gefühl, ändert jeden Tag irgendwie den Algorithmus. Jetzt diese Woche ist angekündigt worden, gegen sogenanntes Clickbaiting vorzugehen, also Seiten, die mit reißerischen Überschriften nur nach versuchen, Klicks zu bekommen. Es wird auf jeden Fall immer viel geändert und es kann halt sein, dieses Experiment vielleicht selber mal zu machen und nicht mehr zu liken und dadurch die Timeline wieder ein bisschen sauberer zu bekommen. Bei dir, Kasi, klingt es auf jeden Fall nach einem Erfolg. Am Montag endet der Versuch und dann können wir auch alle nochmal genau nachlesen, wie es dir denn dabei ergangen ist. Den Link findet ihr bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und dir, Kasi, vielen Dank fürs Gespräch. Gefällt mir.
Gerne.
Danke, mach's gut, ciao.
Tschüss.
Anita Will, It All Glows, Netzmusik aus dem schönen Kanada. So ein bisschen Indie-Pop, der immer gerade bevor er droht, zu poppig zu werden, dann doch noch die Kurve kriegt zum Indie. Alles in allem ist das eine nette Platte, findet zumindest unser Netzmusikexperte Ronald Radeke. Wenn ihr auch mal reinhören wollt, euch selber eine Meinung bilden wollt, dann trackback.fritz.de gehen. Da findet ihr den Link zum kostenlosen Download von Delta Will und ihrer neuen Platte.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Jede Woche fallen ein paar Links aus dem Internet ins Radio hierhin an diese Stelle dann. Schuld sind wir, weil wir finden, wir sollten euch teilhaben lassen an den Links, die wir im Netz finden und von denen wir denken, dass die euch auch gefallen. Also Vorhang auf für die Linktipps von Wayne Schläge.
Was ist ein Meme? Die meisten kennen es, viele aber nicht unbedingt den Begriff. Ganz kurz, ein Bild, ein Ton, ein Video, das sich schnell über das Internet verbreitet. Und weil Nachrichten meist nicht so sexy sind, dass sie sich schnell im Netz verbreiten, gibt es jetzt das Meme Journal. Eine aktuelle Nachricht wird in einem Meme verpackt. In diesem Fall in einem lustigen Bild mit Text. Den Link zum ausführlichen Text der Nachricht gibt es auf Twitter oder Facebook dazu. Das ist eine wirklich gute Idee und außerdem lustig. Weil es im Radio aber so schwer zu erklären ist, empfehlen wir, guckt es euch an. Eine andere tolle Idee hatte Spotify. Auf einer Weltkarte zeigt der Musikstreaming-Dienst, wo auf der Welt im Moment zwei Menschen den gleichen Song hören. Jeder Song wird kurz angespielt und dann kommt der nächste. Wenn euch ein Song gefällt, könnt ihr auf Pause drücken und mit zwei anderen Menschen auf der Welt mithören. Das ist spannend und außerdem eine tolle Art, vielleicht neue Musik zu entdecken. Um Musik geht es auch in dem nächsten Video, das wir euch ans Herz legen wollen. Die Toa Mata Band spielt Depeche Mode. Klingt jetzt erstmal so, naja. Aber das Besondere, die Band besteht aus Lego-Robotern, die mit Hilfe von jeder Menge Technik und anderen Hilfsmitteln Musik machen. Am Ende steht ein tolles Video, das wieder einmal zeigt, Kreativität kennt keine Grenzen.
Die Linktipps von Wayne Schlegel findet ihr alle nochmal zum Nachklicken im Blog zur Sendung trackback.fritz.de und ich möchte euch nochmal ganz besonders das Meme Journal ans Herz legen. Die Idee und die Umsetzung und alles hat mir echt sehr gut gefallen. Schaut's euch mal an. trackback.fritz.de, wie gesagt, ist die Adresse und da findet ihr die passenden Links. Das ist Musik, die ist nur auf dem iPhone entstanden. Die 90 Vines, Steamy. We'll be right back. 90 Vines mit Steamy. Und der Song ist Teil eines ganzen Albums. Dreams in Stop Motion heißt das. Ist erstmal jetzt nichts ganz Ausgefallenes. 12 Songs sind da drauf, ein bisschen House, ein bisschen Elektro. Aber jetzt kommt's. Produktionskosten des Albums 89 Cent. Das ganze Album ist nämlich auf dem iPhone entstanden und die beiden benutzten Apps haben zusammen eben nur 89 Cent gekostet. Nicht jeder Song ist ja jetzt ein Brüller, aber die Tatsache, dass das alles nur auf dem Telefon produziert wurde, ist schon beeindruckend. Wenn ihr Bock drauf habt, hört's euch selber an. Bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de findet ihr den Link zum ganzen Album.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Ein Blog, ein Mensch dahinter und ein ganz einfaches Prinzip, das sind schon alle Zutaten, die wir an dieser Stelle brauchen. Jede Woche stellen wir nämlich einen Blog und den Menschen dahinter vor und das einfache Prinzip ist, wir suchen uns nicht irgendwen aus, sondern der Blogger privat der Vorwoche empfiehlt den aktuellen Blogger privat. Und letzte Woche, da war Nadine von Eiswürfel im Schuh bei uns, die macht Triathlon, läuft auch mal einen Marathon zwischendurch und ist schon ordentlich sportverrückt und die hat uns Folgendes empfohlen.
Ich denke, Marc Maslow ist ähnlich motivationsfördernd wie vielleicht meine Seite. Er bloggt auf Marathon-Fitness und kommt aus Hamburg.
Damit bleiben wir also bei den Sportskanonen. Hi Marc.
Ja, moin moin.
Bei dir im Blog Marathon-Fitness liest man immer wieder und hört auch in deinem Podcast, du machst ja einiges. Du willst uns helfen, nackt gut auszusehen. Hast du was gegen schöne Klamotten?
Nee, überhaupt nicht. Ich liebe schöne Klamotten. Und ich glaube, jeder, der nackt gut aussieht, kann viel Geld sparen und braucht vielleicht gar nicht mehr so viel Geld in Klamotten auszugeben. Also nackt gut aussehen ist halt ein Vehikel. Viele Menschen wollen das. Ich selbst bin fasziniert von der Vorstellung, meinen eigenen Körper zu verändern. Und ich helfe halt mit meinem Blog Menschen auf diesem Weg.
Genau, das ist dein Credo, nackt gut aussehen, deswegen habe ich es so angesprochen, weil man es wirklich immer wieder findet, ist ja auch letztendlich klar, was damit gemeint ist, halt einfach quasi ganz natürlich mit dem Körper irgendwo gut aussehen. Gut aussehen ist ja auch irgendwo eine Wertung, ich denke aber jeder weiß, was so in etwa damit gemeint ist. Dieses Bild bzw. das Ideal vom perfekten Körper wird ja zum Teil kritisch gesehen, manche sprechen sogar vom Körperwahn. Glaubst du, wir müssen alle gut aussehen?
Ich glaube, nackt gut aussehen ist sehr individuell. Also du entscheidest selbst, was das für dich bedeutet. Ich vermittle auch, natürlich wähle ich bei meinen Blogartikeln auch immer Bilder aus, die mir gefallen oder wo ich glaube, dass sie halt Menschen motivieren, was zu tun. Nur das ist mir ganz wichtig, halt hier kein Idealbild vorzugeben, sondern das darf jeder für sich selbst entscheiden. Und das ist auch ein Punkt, der mir halt auch im Coaching, im direkten Kontakt mit Menschen wichtig ist, halt zu vermitteln, okay, was ist denn dein Ziel? Wo möchtest du persönlich hin? Und was ist ein Ziel, das dich begeistert vor allen Dingen? Also ich mag halt diesen positiven Gedanken dabei, auch Spaß zu haben. Und da achte ich eben auch drauf, das über meinen Artikel rüberzubringen, aber auch im persönlichen Gespräch.
Ich merke ja bei dir im Podcast und auch im Blog, was ich habe mir natürlich ein bisschen vorbereitet auf dieses Interview, wie man das so macht. Dir ist das, ich habe so das Gefühl, dir ist das alles wichtig, wirklich wichtig, den Menschen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen oder eben auch einfach nur Denkanstöße zu geben. Du hast auch eine ganze Community gegründet, die dranbleibe, also die, die nicht aufgeben, sondern weitermachen und an ihren Zielen arbeiten. Du gehst im Blog viel auch auf die Kommentare ein und so weiter. Also man merkt, du bist dabei. Warum ist dir das so wichtig?
Ja, das ist mir wichtig, eigentlich drei Punkte. Also ein Punkt ist, mir bringt es selbst Spaß, also das Thema Fitness und alles, was damit dazugehört, also Ernährung, das Training und eben auch dieses Thema dranbleiben, Begeisterung dafür haben, Spaß zu haben, mitzuerleben, wie sich der eigene Körper nach den eigenen Wünschen verändert. Das begeistert mich selbst und das war halt auch schon seitdem ich, wie alt war ich? 18, 19, da habe ich angefangen, wurde so ein bisschen infiziert von dem Virus und bin halt selbst jetzt seit 16, 17 Jahren dabei und das möchte ich halt weiter vermitteln. Und der zweite Punkt ist, dass ich halt über die Jahre festgestellt habe, dass es meiner Meinung nach da in der Fitnessindustrie halt eine große Lücke gibt. Also es gibt halt viele Lösungen zum Thema Ernährung, es gibt viele Lösungen zum Thema Training. Aber es gibt halt wenig zum Thema halt Motivation oder halt so Mindset, weil ich glaube, wenn du jemanden fragst, der seinen Körper verändern möchte, die Antwort, die du meistens kriegst, ist ja, okay, ich müsste mich besser ernähren, ich müsste so und so trainieren. Ich glaube, die meisten Menschen haben schon eine Idee davon, was sie tun müssten, aber selbst wenn sie das gerne ändern wollen, dann tun sie es nicht oder sie geben unterwegs auf. Und da habe ich über die Jahre dachte ich so, hey, wieso kümmert sich da keiner um dieses Thema? Und damit habe ich mich halt beschäftigt. Und ich habe immer wieder das Feedback gekriegt, hey, du kannst Menschen motivieren. Und so kam dann der Gedanke, dass ich irgendwann dachte, ja, warum mache ich das nicht, um anderen Menschen zu helfen? Und das ist dann auch der dritte Punkt. Es bringt mir halt Spaß, anderen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen.
Man hört das schon wieder deine Begeisterung raus auf jeden Fall. Das ist schon ganz spannend. Aber jetzt, es gibt ja so Leute, vielleicht denen ist auch irgendwie dieses Sportding alles nichts. Die wollen vielleicht anders aussehen, aber haben einfach irgendwie keinen Spaß daran. Machen die nur was falsch? Oder gibt es wirklich diese Leute, denen das einfach nichts ist?
Also meine These ist, dass es, also ich glaube, jeder Mensch ist dafür gemacht, sich irgendwie zu bewegen. Also meine Meinung ist, dass viele Menschen halt diesen Kontakt verloren haben zu, ja, zum eigenen Körper. Ich glaube, es gibt eine Art von Bewegung, die jedem Menschen Spaß bringt. Ich kenne zum Beispiel eine Bekannte von mir, die hat auch, die sagte, ja, Fitnessstudio, das ist überhaupt nichts für mich. Aber sie hat dann halt ein paar andere Dinge ausprobiert und ist dann so zum Bogenschießen gekommen. Und das ist jetzt ihre Leidenschaft. Die anderen spielen vielleicht Golf. Ich glaube, also es muss ja nicht das Krafttraining sein. Ich glaube aber, jeder Mensch kann halt eine körperliche Betätigung finden, sei es spazieren gehen. Es muss ja auch nicht hardcore, super krasses Training sein, das ihn begeistert. Und
aber Bewegung ist gut. Ja. So, ganz einfach. Das ist, glaube ich, das, was du sagst. Und was man ja auch, was letztendlich ja auch irgendwo wissenschaftlich bewiesen ist, wenn wir uns bewegen, dann werden natürlich auch Hormone ausgeschüttet. Du machst ja jede Menge, ich hatte das erwähnt. Du bloggst, du podcastest auch und man findet auch immer wieder so Infos zu dir. Deinen alten Job hast du an den Nagel gehängt, du warst Ingenieur in der Luftfahrt. Finde ich auch spannend, wollen wir jetzt aber gar nicht drüber reden, sondern die Frage ist, wenn man sich das alles anguckt, Hand aufs Herz, du hast deinen alten Job aufgegeben, wie viel Hobby ist das noch, was du machst und wie viel Job ist es?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, beide Bereiche 100%. Es ist 100% Hobby und es ist 100% Beruf. Ich muss so ein bisschen an eine Story denken, so als ich Anfang 20 war, im Studium noch, da war ich halt damals mit einem Kumpel an der Alster hier in Hamburg laufen. Und Laufen ist für mich so eine Situation, wo ich total in Flow reinkomme, wo ich die Zeit vergesse und was mir auch einfach, ja, ist ein tolles Gefühl, vielleicht wie Meditation für andere. Und da habe ich zu ihm gesagt, hey, das wäre doch cool, sowas beruflich zu machen. Und dann kam mir gleich der nächste Gedanke und ich dachte, ach nee, dann verlierst du vielleicht den Spaß dran. Und da war ich so auf dem Holzweg. Heute weiß ich, das war halt auf gut Deutsch totaler Mist. Also der Spaß hat sich verdoppelt, seitdem ich das beruflich mache. Ich kann mich selbst halt noch besser motivieren, weil ich einfach dieses Feedback auch von anderen Menschen bekomme. Hey, das, was du tust, hilft mir. Ich habe halt jetzt, keine Ahnung, meine Ernährung umgestellt. Ich fühle mich viel besser. Und das inspiriert mich wieder, auch dran zu bleiben. Und insofern, ja, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich liebe das, was ich tue und bin da halt mit 100% Leidenschaft dabei.
Perfekt. Und jetzt alle, die ein bisschen Angst haben, das war bei mir auch so, als ich auf deinen Blog gegangen bin, du bietest trotz allem sehr, sehr, sehr viel umsonst an. Also deine Artikel kann man lesen, deinen Podcast, man kann auch ein Newsletter abonnieren. Also du lebst zwar davon, es ist dein Job, aber wir können quasi auch profitieren, ohne Geld auszugeben. Wie lange und wie viel trainierst du am Tag?
Oh, das ist unterschiedlich. Also ich trainiere tatsächlich täglich fast. Ich höre aber auf meinen Körper. Ich habe schon ein paar Mal den Bogen überspannt, weil ich auch eine Zeit lang, also im Moment laufe ich halt auch nicht mehr Marathon, aber gerade so in der Phase, wo ich viel trainiert habe, dann auch mal ins Übertraining reingekommen. Also ich gehe meistens einmal am Tag schon irgendwie, dass ich Krafttraining mache oder laufen gehe. Das ist einfach so ein tägliches Ritual bei mir. Manchmal mache ich einen Tag Pause, wenn ich einfach müde bin, gehe ein bisschen spazieren. Aber so Bewegung ist halt schon ein Element in meinem Tag.
Okay, das hätte ich auch nicht anders erwartet. Jetzt ist es bei Blogger Privat gute Tradition, die Kurzfragerunde zu machen. Bist du bereit?
Gerne.
Der oder das Blog?
Das Blog.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Alle.
Windows, Linux oder OS 10?
OS 10.
Wie viel Facebook, Twitter, Google Plus oder sonstige Accounts hast du insgesamt?
3, die ich nutze.
Hardcore oder Casual Gamer?
Karten, also ich spiele gerne Brettspiele.
Okay. Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Unverschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Freiheit.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest oder deine Podcasts hörst?
Oh, da denke ich, da geht noch was.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Google.
Und was ist der nächste Blog, Podcast oder sonst sowas aus dem Internet, was wir in der nächsten Woche, nee, in zwei Wochen, nächste Woche fällt aus, in zwei Wochen an dieser Stelle hier unbedingt vorstellen müssen?
Oh ja, ich habe einen Freund von mir, auch so ein Podcaster in dem Fall, der Andreas Gregori. Und der macht halt einen spannenden Podcast mit dem Namen Glückfinder-Podcast. Dabei interviewt er Menschen, die ihr Glück gefunden haben. Und das sind sehr interessante Persönlichkeiten. Darunter auch so Menschen wie, vielleicht hat der ein oder andere den schon mal gehört, Titus Dittmann. Das ist halt der Vater der deutschen Skateboard-Szene. Den hatte er auch schon dort zu Gast. Und ja, das sind einfach schöne Geschichten, die man da hört. Die sind interessant, inspirierend, finde ich. Und häufig auch was zum Lachen dabei.
Klingt sehr, sehr spannend. Jetzt hätten wir immer gern zwei Empfehlungen. Hast du noch eine zweite für uns?
Ja, ich habe noch eine zweite. Das ist der Peter Eich. Der bloggt auf bodenseepeter.de. Das ist ein Unternehmer, ein netter Kerl und einer der blitzgescheitesten Menschen, die ich kenne. Peter hat mal Mathe studiert und Philosophie, also eine interessante Kombo, hat das Ganze abgebrochen und ist seiner Leidenschaft nachgegangen. Der reist halt gern mit dem Fahrrad durch die Lande und hat ein Business draus gemacht. Und daraus wurden dann mehrere Unternehmen und so weiter. Und er bloggt halt über Themen, die ihn begeistern. Also Reiseberichte, Fahrräder und ist ein exzellenter Espresso-Barista und auch darüber bloggt er manchmal.
Also auf jeden Fall wird es spannend, glaube ich, nächste Woche. Klingt beides sehr gut. Wenn ihr Interesse habt, euch das anzuschauen, was Marc so macht, bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de findet ihr den Link zu Marathon Fitness und von da kommt ihr dann auch zum Podcast und überall hin, was Marc so macht. Ich glaube, Marc, das habe ich bei meiner Vorbereitung gemerkt, deine erste Podcast-Folge von Fitness mit Marc anzuhören, ist ganz hilfreich, um so einen Einstieg in deine Philosophie zu bekommen, oder? Gibst du mir da recht?
Ja, genau, die ist auch so gedacht. Also das ist ein Rundumschlag über meinen Ansatz, ja.
Okay, das ist schon mal ein Tipp für euch. Also schaut mal rein, trackback.fritz.de findet ihr die Links. Ich glaube auch, wenn ihr nicht so die Sportskanonen seid, findet ihr da in einigen Bereichen spannende Ansätze und Ideen. Ging mir zumindest so. Also Marc, dir vielen Dank, viel Erfolg bei allem, was du anpackst und wie sagst du immer, sportliche Grüße.
Sportliche Grüße, vielen Dank für die Einladung.
Komm grad von der Feier, schlaf schon im Stehen, fang an zu gehen, also ab in die Haier, will gerade fan gehen. Ich schließe die Augen, verdammt, doch da klingelt das Handy. Es ist die Kete, extra hysterisch, sie bettelt um Hilfe. Ich sag da Lupen, baller mir ne Paracetamol und meine Kopf will ich top wie neu geboren. Schnapp mein Blau, farbenen Dress, Haare perfekt, Rappensau, aka der Partymann-Rapper, der cool und fresh ist wie arktisches Wetter. Starte den Truck, check das Equipment, setze den Blinker ab in den Club, Hintereingang, Hände geschüttelt mit dem Sicherheitsmann und dem Rest seiner Clique. Cheer! Mike, herrlich an, hier kommt die Rampensau. Wie bitte? Die Rampensau, ganz genau. Rampen rauf und runter, hier kommt die Rampensau. Sag es laut, die Rampensau, ganz genau. Yeah! Ich betrete den Club, schaue nach rechts. Frauen geht es schlecht wegen ekligem Sof. Ich gehe zur Bar, mix die Getränke für Chicks ohne Ende und hebe das Glas. Weiter im Text. Her mit der Schallplatte jetzt, die uns nicht einschlafen lässt. Einmal gestretched, jetzt hört keiner mehr weg. Langsam läuft die Scheiße perfekt. Cheer! Nun läuft der Laden langsam rund, doch bitte wer? Bring frischen Fahrtwind in den Club, ja es ist er. Er ist am Start, wenn du ihn rufst oder ihn fährst. Willst du die Party in der Hut, ruf einfach cheer. Die Rampensau, ganz genau. Rampen rauf und runter, hier kommt die Rampensau. Sag es laut, die Rampensau, ganz genau. Sein Outfit ist maßgeschneidert, wo sein Name draufsteht, wird hart gecyphert. Der zeigt euch, wie man
Graf Fiddy mit Rampensau. Das ist ein ähnlich cooler Typ wie Jan, mit dem wir am Anfang der Sendung gesprochen haben, denn beide gehen sehr cool und locker mit ihrer Behinderung um. Graf Fiddy sitzt nämlich im Rollstuhl, daher auch der Song Rampensau. Ihr versteht, Rampenrollstuhl. Morgen kommt er zu uns in die Fritz-Studios. Graf Fiddy besucht Christoph Schrag in der Sendung Unsigned ab 17 Uhr. Das ist die Sendung bei uns für Bands und Künstler ohne Plattenvertrag. Also, wenn ihr neue Musik entdecken wollt und Graf Fiddy hören wollt, wie er live hier spielt, dann morgen einschalten, 17 Uhr. Nun ja, und wir bei Trackback, wir machen den Deckel zu. Feierabend, ich bin müde, ich gehe jetzt nach Hause. Ihr könnt noch feiern, wenn ihr wollt. Nadine Kreuzhaler, die stimmt euch jetzt auf den Samstagabend ein, hier bei Fritz im Club Kompass. Von mir kriegt ihr noch eine letzte Netzmusik, TV Girl mit Lovers Rock. Findet ihr den Link auch zu auf trackback.fritz.de, wenn es euch gefallen sollte. Da findet ihr auch sonst so alles, was wir heute gemacht haben, nochmal schön sortiert und zum Nachklicken und Hören und alles, was ihr damit anfangen wollt. So! Das war's jetzt. Schönen Abend, Prost und Tschüss.
Das hört man.